Das habe ich einen Ohrwurm die ganze Zeit. In meiner Welt fängst du ein neues Leben an.
Ist ja eins meiner Lieblingslieder, ne?
Hier sagt dir niemand nein. Hier kann dir keiner deine Träume nehmen.
Bitteschön für den Ohrwurm, Leute. Ich liebe diesen Song, ne?
Ich auch.
Den brülle ich ja meiner Tochter lauthals, ne?
Ich habe keine Tochter, aber ich brülle ihn auch alleine lauthals. Und zwar auf Deutsch, auf Englisch und auf Italienisch.
Okay, warte mal. Warte! Du kannst ihn auf Italienisch?
Ich kann ihn auf Italienisch.
Bitte einen Satz.
Auf gar keinen Fall.
Bitte.
No way.
Oh mein Gott, bitte gib mir einen Satz auf Italienisch. Du musst ihn singen. Spreche ihn wenigstens aus. Bitte, bitte, easy. Ich suche dafür auch die arabische Version und singe die auch vor. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu unserem, ja, nicht so smarten, nee, der ist total smart, aber als kein Smalltalk, dieser Podcast. Oh. Ist gerade von da hinten losgegangen.
Oh, das fängt schon gut an.
Nee, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, der nicht so smarte Smalltalk und habe nicht so smart gesagt, was nicht so smart war. Auf jeden Fall willkommen zurück mit meiner Wenigkeit, Monja Hascher von der ganz wundervollen Isabel Morelli. Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ist noch morgen? Ist noch morgen.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, wann du es hörst, aber jetzt ist es bei uns, ist es gerade morgens.
Ja, ich war mir gerade nicht sicher, weil wir gerade schon gefühlt 10 Stunden darüber diskutiert haben, worüber wir heute sprechen.
Ja, und wir sind uns gar nicht einig, Leute.
Es fühlt sich an, als wäre jetzt schon Abend. Deswegen war ich mir nicht mehr sicher, ob jetzt noch morgen ist oder nicht.
Nee, wir könnten uns gerade gar nicht entscheiden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, worüber wir sprechen sollten. Ob wir zum Beispiel über diese aktuelle Schneewittchen-Debatte sprechen, ne, haben wir gesagt.
So aktuell ist die nicht, aber ja.
Ich habe gerade zum ersten Mal davon erfahren, Leute. Anscheinend gibt es so einen riesen Shitstorm, weil die Schneewittchen-Verfilmung nicht dem Original, also nicht originalgetreu ist, sondern ganz viel Veränderung und Wokeness da reingebracht wurde, wie jetzt einige Pressen es genannt haben. Ich habe nämlich, während die Isi redet, nebenbei gegoogelt. Und aber allein die Debatte geht mir schon so auf die Nerven, dass ich gesagt habe, ich habe gar keinen Bock darüber zu sprechen gerade. Wirklich, so Sackreis in China, so mäßig, ne? Also wirklich easy. Ich find's einfach absolut nervig. Ich kann mir das einfach, nee, darüber reden wir nicht. Googelt Leute einfach. Und
guck bitte den Film. Guck bitte den Film und sag
mir. Hast du ihn schon gesehen?
Ich hab ihn gesehen, ja.
Und wie fandest du ihn?
Also sagen wir, ich finde einige Sachen, die kritisiert wurden, also ich meine, wie gesagt, die Debatte geht schon sehr lange und die haben ja aufgrund der riesen Shitstorms während der Produktion noch umgeschwankt und ganz viel umgeschwenkt. Wir sind halt wirklich nicht so smart unterwegs. Und ganz viele Dinge dann doch nochmal originalgetreuer gemacht, als es ursprünglich geplant war, wie dass es dann eben doch 7 Zwerge gab, die ursprünglich nicht dabei sein sollten, und dass es doch eine männliche Hauptfigur gab, die ursprünglich auch nicht geplant war. Also es sollte keinen Prinz geben. Der Typ, der jetzt da ist, ist auch kein Prinz, aber es ist wenigstens ein Dude, der dabei ist und sie wachküsst. Das Wachküssen sollte rausgelassen sein, das ist jetzt doch drin, weil sie ursprünglich in der Neuverfilmung nicht von einem Mann gerettet werden sollte. Das ist dann jetzt doch dabei. Also es sind ein paar Sachen, die jetzt noch in Anführungszeichen gerettet wurden. Aber alles in allem ist das mit Abstand die schlechteste Disney-Originalverfilmung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Nicht nur wegen den ganzen Dingen, über die man jetzt diskutieren kann, ob man sie gut findet oder nicht oder wie nah das jetzt an der Originalgeschichte war, sondern einfach, weil der Film schlecht ist. Und wie ich finde, sehr unrealistisch. Und was mich tatsächlich sehr verwirrt und gestört hat, ich habe es ja im Originalton geguckt, weil wie einige von euch wissen, bin ich einer dieser nervigen Menschen, der sich keine deutsch synchronisierten Filme angucken kann. Ich muss das immer alles.
Ich schon, Leute, alles gut.
Ich kann das nicht. Kann ich nicht. Das heißt, ich habe es im original englischen Ton geguckt und da sagt die böse Stiefmutter, die redet ja mal mit diesem Spiegel. Wir erinnern uns, ja? Und sie sagt, Spieglein, Spieglein an der Wand. Und dann sagt sie, who's the fairest? Also wer ist die fairste im ganzen Land und nicht die schönste? Was ehrlich gesagt Sinn macht, weil diese Stiefmutter gespielt wird von Gal Gadot, also von einer der schönsten Frauen auf diesem Planeten. Weshalb es schwachsinnig wäre, wenn sie nicht die schönste des ganzen Landes ist, weil sie ist, also sie ist Gal Gadot. Ja. Aber ich habe geguckt, was die in der deutschen Synchronisation sagen, und da sagt sie die schönste im ganzen Land.
Das ist doch eine komplette Veränderung vom Inhalt.
Ja, deswegen gucke ich keine deutschen Übersetzungen. Aber auf Deutsch macht es also noch viel weniger Sinn, weil du bist ja schon die schönste. Also was soll das?
Du bist Gal Gadot.
Weil du bist Gal Gadot. Also was? Ja. Ich fand ihn richtig schlecht. Es gab einige Szenen, die mich die mich damit ein bisschen versöhnt haben, weil sie mich sehr an meine Kindheit erinnert haben. Dieses ganze Gesinge der sieben Zwerge, dieses Hi-Ho, Hi-Ho und so.
Hi-Ho.
Und wie sie das kleine Häuschen alle zusammen sauber machen und dabei sieht. Das sind so diese Kernmomente, die ich aus meiner Kindheit noch so im Kopf hatte, wo man die Lieder mitsingen kann und so. Das war ganz süß gemacht. Alles andere fand ich echt schwierig. Es war also wirklich mit Abstand die schlechteste Disney-Verfilmung, die ich jemals gesehen habe.
Ja, wie gesagt, ich finde die Debatte schon so unendlich unnötig und langweilig. Aber wenn ich jetzt dazu eine Meinung verfassen müsste, dann wäre es die, lass einfach den Film so, wie er ist und verfilm doch einfach die anderen zeitlich und auch vom Wertesystem angemesseneren Filme einfach ins also quasi sowas wie Vaiana, Miralda. Wir haben mittlerweile genug richtig geile Disney-Filme mit ganz starken Frauenfiguren und so weiter und so fort. Aber die Originale, ich meine, das ist ja für viele auch total verlinkt mit Kindheit und Kindheitserinnerungen. Und da würde mir persönlich ein Disclaimer vorne einfach reichen im Notfall mit, liebe Mädels, das ist dann und dann, ne, ist diese Geschichte entstanden. Heute musst du weder das noch das und das machen. Das reicht schon. Wir aber einfach aus dieser ganzen, ja, um diesen Film auch zu ehren, so wie der ist, verfilmen wir das Original getreu. So, fertig. Das wäre meine Lösung gewesen.
Ja, aber das, ne, ist halt, weil dazu gibt es ja auch so viele Stimmen im Internet, deswegen finde ich die Diskussion gar nicht so uninteressant, weil ja auch ganz, ganz viele von diesen, sagen wir mal, Feminismus-Aktivistinnen sich immer laut hinstellen und sich darüber beschweren, dass diese Geschichten so antifeministisch sind. Ob das jetzt Schneewittchen ist oder bei Die Schöne und das Biest gab es die gleiche Diskussion, weil halt alle möglichen Disney-Prinzessinnen-Geschichten immer damit zu tun haben, auch Ariel, ne, da war die Diskussion so geil und so groß, weil am Ende gesagt wurde, ja, die gibt ihre Stimme nur für einen Mann, so. Und viele Leute nicht damit happy sind, dass solche Filme gemacht werden und die Storys so belassen werden, weil sie eben antifeministisch sind.
Aber das ist die Originalgeschichte. Wir haben mittlerweile genug andere Geschichten. Also wir haben, wie gesagt, Disney hat ja auch dazugelernt in der Hinsicht. Es gibt, wie gesagt, mehr also alle letzten Verfilmungen, angefangen von Küss den Frosch bis hin zu, und es ist ja eine ältere Verfilmung, da merkt man ja schon, dass die da einen ganz anderen Weg einschlagen. Ja. Aber Herrgott, lass doch den Leuten ihre originalen Disney-Filme, mit dem Wissen auch, dass das so nicht okay ist, aber einfach nur mit dieser emotionalen, das ist ja eine Emotion und eine Art Komfort, der dadurch ja auch ausgelöst wird, diese Filme aus der Kindheit wieder zu gucken, wie du es gerade auch beschrieben hast, dieses, ne, das Singen und das da. Na klar, wir wissen das. Und wenn du es mit einem kleinen Mädchen guckst, dann musst du sie vorher aufklären, sonst guckt den Film nicht mit ihr. In der Hinsicht. Auch mit dem Jungen nicht, ne? Die muss ja genauso aufklären, dass es nicht normal ist in der Hinsicht. Bis sie es greifen können, denn es ist halt kein Film für jüngere oder kleinere Kinder, sondern einfach für Kinder, die das greifen können und differenziert betrachten können. Einfach sagt, du, so war das damals, das war einer Mamas Lieblingsfilme oder Papas Lieblingsfilme, aber das, was gezeigt wird, ist so nicht richtig. So, aber trotzdem, weil Mama, ne, weil es dich oder mich total meine Kindheit erinnert, möchte ich den jetzt gucken. So. Aber ich, wie gesagt, ich finde halt das Original, also den Film Schneewittchen zu nennen und daraus eine ganz andere Story zu machen, ich hätte gar nicht die Kapazität, mich so aufzuregen, weil in meinem Leben ist gerade ganz viel anderes los. Aber ich persönlich, mich würde es nicht so stören, solange es klar ist, dass man das nicht feiert oder dass man das irgendwie auch nicht irgendwie vom Wertesystem cool findet, aber einfach der Historie, einfach diesem historischen Film quasi zuliebe, den einfach nochmal genauso zu verfilmen, kann ich schon nachvollziehen. Ja, aber die anderen sind ganz cool. Also wenn jetzt Disney bis heute Filme machen würde wie damals, dann wäre ich auch raus bei der ganzen Geschichte.
Ja.
Das machen die ja gar nicht mehr.
Guck mal, das Ding ist, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du Dinge präsentierst und wie viel du änderst. Was ich einfach grausam finde, und da sind wir wieder bei diesem Overvogue-Ding, dass auf einmal alles irgendwie feministisch und Vogue in eine Vogue-Richtung gedreht werden soll, angeblich. Das ist ja die Hauptkritik und ich verstehe diese Kritik. Wenn Dinge so stark verändert werden, damit sie in die heutige Zeit passen, wo ich mir denke, dann lass es doch einfach. Dann mach doch einfach keinen neuen Schneewittchen. Oder mach Schneewittchen 2.0. Es gibt ja auch andere Filme, wie zum Beispiel Snow White and the Huntsman. Ist nicht die Originalgeschichte von Schneewittchen, dann hat es halt einen anderen Titel. Basierend auf der Idee von Schneewittchen, aber halt anders.
Cool, finde ich
halt
auch
so
mega.
Geil. Von mir aus mach Schneewittchen lesbisch. Ist mir egal. Aber mach's halt in einem neuen Format und in einem neuen Rahmen und lass den alten Film in Ruhe und dann mach den halt einfach nicht nochmal neu. So. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Aladdin, wurde ja auch verfilmt. Vor ein paar Jahren. Der, finde ich, ist ganz
mit
gut gelungen.
Will Smith.
Genau. Und auch da gab es eine Änderung und die ist den meisten noch nicht mal aufgefallen. Weil Jasmin wurde am Ende Sultanin in dem Film. Im Original wurde sie nicht.
Aber das Original hat doch mit der Hochzeit aufgehört, nicht?
Das Original hat, das Ende war fast das gleiche. Also der Vater hat die Gesetze so geändert, dass sie Aladdin heiraten durfte, obwohl er kein Prinz ist.
Ja.
Und in der Neuverfilmung hat er zwei Gesetze geändert. Zum einen, dass sie ihn heiraten darf und zum anderen, dass sie Sultanin sein darf. Obwohl normalerweise Frauen kein Sultan sein dürfen.
I like.
Und es gab auch zwischendrin die Szenen, wo sie versucht hat, sich Gehör zu schaffen, weil sie dachte, sie wüsste gewisse Dinge besser, weil sie die Bürger besser versteht, weil sie einen anderen Blick hat und so weiter und so fort. Und sie könnte das und sie wurde von dem Vater immer so ein bisschen und auch von den anderen so ein bisschen unterdrückt und so. Und darüber hat sie sich sehr aufgeregt. Und dann ist ein kompletter Song, in dem sie darüber singt, dass sie sich nicht stumm machen lässt. Auch was es im Original nicht gab. Aber das war so geil eingebunden und so subtil, aber trotzdem so kräftig, dass keiner seinen Mund deswegen aufgemacht hat. Niemand. Weil, war geil gemacht. Da beschwert sich niemand.
Ja. Yeah.
So, also so geht's ja auch.
Ja. Jetzt habe ich einen Ohrwurm die ganze Zeit. In meiner Welt fängst du ein neues Leben an.
Ist ja eins meiner Lieblingslieder, ne?
Hier sagt niemand nein. Hier kann dir keiner deine Träume nehmen. Bitteschön für den Ohrwurm, Leute. Ich liebe diesen Song, ne?
Ich auch.
Den brülle ich ja meiner Tochter lauthals, ne?
Ich habe keine Tochter, aber ich brülle ihn auch alleine.
Mit deiner Mama brüllen.
Lauthals. Und zwar
Grüße an Biggie gerade.
Auf Deutsch, auf Englisch und auf Italienisch.
Ja. Ich bin ja. Okay, warte mal. Warte! Du kannst ihn auf Italienisch?
Ich kann ihn auf Italienisch.
Bitte einen Satz.
Auf gar keinen Fall.
Bitte.
No way.
Oh mein Gott, bitte gib mir einen Satz auf Italienisch. Du musst ihn singen. Spreche ihn wenigstens aus. Bitte, bitte, easy. Ich suche dafür auch die arabische Version und singe die auch vor.
Gibt's das auf Arabisch? Das Lied geil.
100, weiß ich nicht.
Aber das muss ich nachher googeln.
Ja, mach ich auch gleich.
Das finde ich super interessant. Eins meiner eins meiner italienischen Lieblingslieder. Das läuft hier ständig. Ich liebe das. Ja, ich bin ja groß geworden. Mein Vater hat alle Disney-Kassetten gesammelt. Damals waren das ja noch VHS-Kassetten. Mhm. Wir hatten also eine komplette riesengroße Truhe mit Disney-Filmen. Mein Vater hat die, wie gesagt, hat die immer noch alle. Der hat die gesammelt. Und zwar alle auf Deutsch und nochmal auf Italienisch. Das heißt, ich habe mir die ganzen Disney-Filme auf Italienisch angeguckt, als ich klein war. Ergo, Italienische Songs. Ich bin mit dem italienischen Song groß geworden.
Ma che si minga diti Aladdine.
Ungefähr so.
Vaffanculo, Jasmine.
Ganz genau so.
So stell ich mir das gerade vor.
Ja. Aber die italienische Sprache gesungen ist einfach irgendwie
wunderschön.
Schöner als die deutsche.
Ja.
Und deswegen ist der Song halt auch einfach geil. Ich würde mir die deutsche Variante und noch nicht mal die englische, würde ich mir so privat einfach so anhören. Aber die italienische ist einfach in meiner Playlist. Weil das ist wie eine Ballade. Das ist einfach so schön. Ja, so, okay. Haben wir jetzt Disney abgehakt? Eigentlich.
Ja. Ja.
Weil das Thema war dir ja sowieso zuwider.
Ja, es nervt mich. Ich habe auch, aber heute ist auch so PMS, Monja am Mike. Von daher ist so, ich denke mir, Alter, also, ist doch mal gut jetzt. Ne? Also, man muss ja in kein Extrem verfallen. Ne? Also, wenn man, ich bin halt kein Fan von Extremen, Leute. Ja. Ihr wisst ja mittlerweile, dass auch die Easy, dass wir eher so dafür sind, Sachen differenziert zu betrachten und in den Kontext reinzulegen. Natürlich ist Schneewittchen jetzt irgendwie nicht kein Bildungsfilm für junge Mädchen. Natürlich nicht. Wollen wir gar nicht drüber sprechen. So, das ist ja klar. Aber auch ich habe da meine emotionale Verstrickung mit diesem Film und weiß,
Welche Märchen von früher? Jetzt mal ohne Witz. Welche Märchen?
Rotkäppchen und der böse Wolf.
Rotkäppchen, Struppelpeter, Hans Guck in die Luft, Max und Moritz. Das sind grausame Märchen. Grausam.
Ich wollte gerade sagen, die sind grausam. Genau.
Grausam.
So, ja, das sind alles Horrorfilme. Die kannst du alle verfilmen als Horrorfilm.
Ja. Also eigentlich kannst du sowieso abhaken alles. Aber ich finde es halt trotzdem auch schlimm, Dinge neu zu verfilmen und in dem Kern komplett zu ändern. Und
das finde ich auch.
Du kannst mich jetzt auch echt diskriminierend nennen, wenn du möchtest, aber ich finde auch nicht, dass Schneewittchen von einer Latina gespielt werden sollte.
Ja, das gut, aber bei Schneewittchen ist auch gerade die Geschichte ist ja auf dieses, da beschreiben die ja die Schneewittchen ganz, ganz genau. Also ja,
genau,
von
das
den
ist der
Farben
Punkt.
Der Lippen, Sie von der Farbe der Haut.
Schneewittchen aufgrund ihrer Optik. Das haben die geändert in dem Film. Sie heißt Schneewittchen, weil sie geboren wurde bei Schnee.
Wie gesagt, ich finde, also ne, ich bin ja, bei mir war es auch egal, dass Ariel jetzt schwarz ist und so, das ist aber absolut okay für mich.
Ja, aber die Figur von Ariel basiert auch nicht auf der Beschreibung ihrer Optik. Deswegen war mir bei Schneewittchen auch egal, bei Ariel auch völlig egal, wie sie aussieht und ob sie schwarz ist oder weiß oder Latina oder Asiatin, völlig egal. Bei Ariel hat es für mich keine Rolle gespielt. Bei Schneewittchen, aufgrund der Tatsache, dass allein die Namensgebung schon darauf basiert, wie sie aussieht, nämlich Haut weiß wie Schnee, Lippen rot wie weiß der Geier was, ihre Lippen waren auch nicht rot. Also sie hatte auch keine roten Lippen in dem Film.
Ja, also wie gesagt, ne, ich bin da bei dir. Hätten die Schneewittchen 2.0 blabliblub genannt, und dann die Story reingepackt, dann weiß man, okay, es ist angelehnt, aber das ist eine ganz neue Interpretation. Geil. Mag ich ja auch sowas. Aber da sie wirklich das Original verfilmen wollten, ich verstehe die Debatte nicht, weil choose your battles, Leute, und wo steckt ihr Energie rein? Aber ich kann halt nachvollziehen, dass gerade so die Leute, die mit dem Film aufgewachsen sind, so wie wir auch, ne, sagen, ey, nee, Originalverfilmung oder macht daraus bitte was ganz anderes unter einem ganz anderen Namen. Ist nachvollziehbar. Für mich. Für andere vielleicht nicht, aber für mich. Ja.
Gut, damit haben wir das Thema jetzt abgearbeitet. Ja. Ich bin trotzdem gespannt, wenn du es dir anguckst. Ja. Ich hätte gerne Feedback zu dem Film,
wenn du geguckt hast. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich meine Lebenszeit verschwenden will.
Doch. Möchtest du.
Mhm. Ja, eigentlich nicht.
Doch, möchtest du, weil ich deine Meinung dazu gerne hätte dann.
Ja, okay.
Gut.
Ja.
Und jetzt?
Hast du eigentlich Game of Thrones geschaut?
Mm-mm.
Okay. Wenn du es guckst, schaue ich mir Schneewittchen an.
War der Deal nicht ein anderer?
Also ich habe den vergessen, sorry.
Ach so, aber du erinnerst dich an den Teil noch, dass ich Game of Thrones gucken muss. Nur nicht
absolut,
mehr das, was du machen musst.
Der ist wirklich ganz, ganz, an den kann ich mich super gut erinnern.
Ja, nee, ich weiß den anderen Teil des Deals nicht mehr, weil es war ja ein Tauschgeschäft. ich gucke Game of Thrones und du machst irgendwas anderes dafür. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich hast du das andere gemacht, was du nicht mehr weißt?
Ja.
Ja, okay.
Sehr wahrscheinlich. Ich weiß es nur nicht mehr.
Ja, sorry. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Nein, ich habe Game of Thrones nicht geguckt. Wobei, ich habe letztens erfahren, dass Pedro Pascal da mitspielt. Vielleicht lohnt sich deswegen.
Ich bräuchte jetzt eigentlich den Seriencharakternamen, damit ich weiß, wer Pedro Pascal ist.
Sag mal, unter welchem Stein lebst du denn eigentlich?
Easy.
Du hast die ganze Schneewittchen-Debatte nicht mitgekriegt.
Ja.
Pedro Pascal
ist
mittlerweile.
Ich habe gerade.
Ja, aber schon seit Jahren. Pedro Pascal ist einer der beliebtesten, erfolgreichsten, auf der ganzen Welt gefeiertsten Schauspieler seiner Zeit.
Ach so, ich weiß, wer das ist. Der heißt nur. Ich kenne natürlich. Bei mir ist es oft so, ich kenne die alle, ich kenne nur nicht immer die Namen. Ja, natürlich weiß ich, wer das ist. Ich mag den Typen auch voll. Finde ich richtig sympathisch. Ja, okay, kenne ich nur.
Ich habe wochenlang nur noch Reels von dem angezeigt bekommen, weil der einfach überall zu Gast war und jeder irgendwas von dem geteilt hat.
Ja.
Der war ja auch überall. Irgendwie Narcos, Game of Thrones, Mandalorian.
Irgend so ein, sowas wie irgendwas mit Pfeil und Bogen.
The Last of Us jetzt. Mhm. Jetzt ist er in dem neuen Marvel, in der Neuverfilmung von, wie heißen die vier? Fantastic Four? Heißen die Ach, Fantastic Four?
Ja. Ist er gerade im Kino?
Nee, die drehen noch. Ich glaube, der kommt entweder Ende diesen Jahres oder erst nächstes Jahr, weiß ich nicht genau. Aber da ist er jetzt auch mit dabei. Jetzt bekommt er noch einen eigenen Mandalorian-Film. Mandalorian hast du mitgekriegt? Ja, nein?
Mm-mm.
Nee. Das ist eine Star Wars Adaption Serie mit einem kleinen Baby Yoda namens Grogu. Nein, nicht mit okay. Und Baby Yoda, den man als Star Wars Fan, ich bin keiner, deswegen darf ich ihn Baby Yoda nennen, aber Star Wars Fans bringen dich um, wenn du Baby Yoda dazu sagst.
Baby Yoda.
Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda und er bekommen einen eigenen Kinofilm. Auch, weiß ich nicht, nächstes Jahr oder so. Also der Typ ist überall. Und ganz offensichtlich spielt er auch bei Game of Thrones mit. Und ich mag ihn sehr. Krass. Deswegen.
Ich mag ihn auch. Ich mag ihn auch. Hast du meine Story gestern gesehen? Mit dem Thema, wirklich easy am Wochenende, gell? Voll witzig, sagt die eine so. Genau. Wir sind so hier zwischen den Aufstellungen und dann höre ich sie so reden und dann sagt sie so, ja, und ich habe, ich weiß auch nicht, dachte ich mir ganz ehrlich, also wenn sich die Monja schon erlaubt, Botox zu machen, dann kann ich es ja wohl auch. Ich stehe so da. Ich sag, was? Wer? Ich sag, ich habe keinen Botox. Doch, hast du. Ich sag, ich bin nicht gebotoxt. Die kommt ganz nah ran. Ich verziehe so meine Stirn und ich sag, ich habe keinen Botox. Die ist so, oh mein Gott, ich war mir so sicher, Monja. Ich war mir so sicher. Bla, bli, blub. Und ich erstmal so, ja, danke fürs Kompliment, Leute. Vielen Dank. Alter, dann mache ich auf jeden Fall mit meinem Gua Sha und meinem Gesicht sogar auf jeden Fall weiter.
Jetzt kannst du es aber auch zugeben. Gib zu, komm.
Ja, jetzt kann ich es zugeben. Aber ich muss sagen, ich frage anders, würdest du jemals Botox machen?
Nee.
Gar nicht?
Nein. Hat bei mir aber andere Gründe. Nicht, weil ich prinzipiell was gegen Botox hätte. Wenn du die Frage stellen würdest, würdest du irgendwelche minimalen Eingriffe machen, um deine Falten wegzukriegen, wäre die Antwort ja. Botox, es gibt sehr viele Berichte dazu, was passieren kann, wenn Botox schief geht.
Was denn?
Mit der Toxinbelastung und so, weil es ist ja am Ende des Tages Schlanggift. Und es kriegen Menschen heftigste Symptome dadurch und also nicht alle Menschen, aber es gibt die Möglichkeit, dass das passiert. Und ich habe ja eine genetische, beziehungsweise nicht eine, sondern drei genetische Störungen, die mit meiner Leber zu tun haben. Und meine Leber deswegen Medikamente und Toxine und so weiter und so fort nicht so verstoffwechseln kann wie eine normale Leber, was dazu führt, dass ich mir kein Schlangengift ins Gesicht spritzen lassen kann, weil mein Körper das gar nicht so absorbieren und verarbeiten könnte und ich nicht wüsste, was das für mich für Folgen hat.
Ja, und wenn du, sagen wir mal, du hättest diese ganzen Erkrankungen nicht oder diese Störung, würdest du es dann machen?
Ja, safe.
Ja, krass. Also ich muss sagen, bei mir ist es so.
Vorsichtig, ne? Also ich würde
ja,
jetzt
klar.
Nicht,
es gibt ja Baby-Botox.
Ich würde jetzt nicht aussehen wollen, als könnte ich mein Gesicht nicht mehr bewegen.
Nee.
Aber es gibt
bei
ja...
Bei Baby-Botox kannst du es noch.
Ja, es gibt ja durchaus Fälle von... Ich glaube, es ist aber auch nicht nur Botox dann. Wenn du dir so Stars anguckst, verschiedene, die verschiedene Sachen gemacht haben. Bei den einen ist das gut gemacht und bei den anderen nicht. So.
Ja.
Dann wäre ich gerne eine von denen, bei denen du es nicht auf den ersten Blick siehst. Nicht, weil ich es verheimlichen wollen würde, sondern weil dieses typisch gemachte Gesicht
natürlich
nicht hübsch ist. Aber prinzipiell ja, würde ich machen, auf jeden Fall. Ja. Insbesondere ich mit meinen italienischen Morelli-Seite Wurstfalten. Ich habe ja keine normalen Falten, ich habe ja ganze Würste auf meiner Stirn.
Das ist so. Nee, ich muss sagen, ich habe immer gesagt, muss ich nicht, aber sollte ich in Richtung Zornesfalte gehen, renne ich. Ich laufe nicht, ich renne. Und ich habe nämlich auch die Veranlagung für die Zornesfalte. Die, momentan habe ich die mit Gua Sha und Co. und bla und Gesichtsmassage noch schön im Griff. Aber ich finde halt, so eine richtig tiefe Zornesfalte, du siehst einfach immer böse aus. Immer. Du siehst immer schlecht gelaunt aus und missgünstig und es hättest du keinen Bock auf andere Menschen. Und ich meine, für die, die es haben, okay damit sind, das ist für mich vollkommen okay, ich mag es an mir nicht. Und vor allem habe ich es in meiner Tante schon gesehen, wie das aussehen kann. Deswegen habe ich mir gesagt, das ist etwas, was ich machen würde. Ich würde tatsächlich die Zornesfalte botoxen. Ja, sollte es wirklich soweit sein.
Ja, ich finde das auch gar nicht schlimm. Also ich würde das, wenn ich könnte, würde ich.
Ich weiß es nicht, weil ich bin ja eigentlich eher so der natürliche Typ. Weißt du, was ich meine? Ich gehe generell, ich mag keine, also Leute, bitte, wenn ihr mir jetzt zuhört, ich finde es schön an anderen Menschen, ich mag es an mir nicht, okay?
Da kommt der Disclaimer wieder.
Disclaimer, ja, aber das ist so. Also ich sehe dann zum Beispiel keine gefakten Wimpern bei anderen Leuten und denke mir so, gar nicht. Ich denke mir, ja, okay, passt. Ich mag es an mir nicht. Ich mag an mir keine falschen Wimpern, ich mag an mir keine falschen Nägel, ich mag an mir... würde ich wahrscheinlich auch keine falschen Brüste mögen. Ich an mir mag das nicht. So. Und auch jetzt, ne, ich habe 34 Jahre lang meine Haare nicht gefärbt, weil ich einfach die schönste Naturhaarfarbe überhaupt hatte, die jetzt meine Tochter hat. Und ich muss immer aufpassen, dass ich kein Auge mache bei ihr, weil ich einfach mir denke, wow, das ist genau so. So, aber easy. Weil ich habe hier eine komplette graue Strähne. Also hier, ich habe eine komplette weiße Strähne hier in der Ecke.
Ja. Bist du so ein bisschen Cruella de Vil?
Genau so bin ich. Ja, genau so bin ich. Und ich hatte mit 34, weil sogar meine Freunde irgendwann gesagt haben, ey Moja, sorry, aber hast du mit deiner Haare von hinten gesehen? Da hat meine beste Freundin mir ein Video von hinten gemacht und ich so, oh, alles war so grau. Ich so, krass. Und dann habe ich damals angefangen, was denn?
Übrigens, sehr geiler Einstieg ins Thema Ehrlichkeit. Fällt mir gerade auf.
Oh, ja, okay. Ja. Ja, können wir besprechen. Das war nämlich das zweite Thema, Leute, was auf unserer Agenda stand.
Worauf Moni übrigens Thema auch keine Lust hatte.
Ich habe heute Bock auf gar nichts, Leute. Okay, ich darf auch einfach mal grumpy und bocklos sein, okay? So ein Tag vor meinen Tagen, wo sich alles so zuspitzt und ich denke, Gott, bitte erlöse mich, lass die endlich kommen, damit ich wieder entspannter bin, ja?
Ich bin auch ein Tag vor meinen Tagen.
Toll.
Sind wir jetzt komplett gesinkt eigentlich?
Ja, du, ich und meine andere beste Freundin. Und ja, meine Schwester. Von daher, es läuft bei uns. Aber es ist ja auch ein gutes Zeichen, ne? Darüber bin ich jetzt hier. Herzchen. Bin ich happy darüber.
Okay, Herzchen.
Okay. Aber so, weißt du, ich hab hier gerade den Mittelfingern gezeigt, weil so fühle ich mich gerade. Ich bin zwischen Herz und fuck off. So in der Stimmung bin ich gerade. Auf jeden Fall hat sie mir da ein Bild von hinten gemacht und ich so, oh mein Gott. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass mein Mädchenname übersetzt heißt die mit den grauen Haaren. Und die ganze väterliche Seite wird auch früh grau. Mein Bruder hat graue Haare, meine Schwester hat graue Haare. Nun, die sind ja alle 7 und 5 Jahre jünger als ich. Und schon immer. Selbst meine Tochter hat ein graues Haar. Mit geboren. Ein graues Haar hat sie schon. Und das ist einfach da. Das existiert, seitdem sie da ist. So, ne? Und ich habe dann angefangen, quasi immer nur den Ansatz zu färben, weil ich meine Haarfarbe behalten wollte. Aber dann ist natürlich der Ansatz so runtergefärbt worden, dass natürlich du gar nichts mehr hast in meinen Haaren. Und da bin ich wirklich mit meinem eigenen Bild, weißt du, andere Leute kommen so mit Pinterest-Bildern. Ich bin mit meinem eigenen Foto von meinen Haaren hingegangen, vor ein paar Jahren von hinten. Ich meine so, ich hätte gern, dass du mir diese Haarfarbe machst, meine eigene. So viel zum Thema Natürlichkeit. Ich wollte bitte versuch, meine Haarfarbe hinzukriegen, und zwar die ich habe nach dem Sommer. Weil ich hatte von Natur aus immer gesträhntes Haar. Auch wenn ich keine Strähnen und keine Highlights drin hatte, das sah immer aus, als hätte ich Highlights und Strähnen drin und. Leute haben immer gefragt, aber es war nicht so. Und genau, und versuche quasi bis heute noch, mich selbst zu kopieren in meinem Original. So sehr liebe ich es, einfach original zu sein in der Hinsicht. Dann wundert es mich auch nicht mit dem Schneewittchenfilm an der Stelle, aber egal. Das ist so viel zum Thema
Haareingriffe.
Schönheitseingriffe. Und das, was ich halt als, ne, deswegen Botox, ja, solange es mir eine Zornesfalte wegmacht und natürlich aussieht. Ich würde auch niemals so eine, ich finde es so schlimm, ich finde es so würdelos, diese ganzen Grimassen dann, wo du dann aussiehst wie eine Maske, du siehst gar nicht mehr menschlich aus. Dann lieber mit einem Würde altern, wie Halle Berry es zum Beispiel macht. Ne, aber sie ist Halle Berry, ich weiß. Aber sie hat ja, sie plädiert ja ganz stark dafür. Sie macht gerade ganz viel Aufklärungsarbeit zur Menopause, zum Thema Hormone, zum Thema würdevolles Altern, ja. Und dass man halt auch die Idee, dass man für immer jung bleibt und für immer jung aussehen muss, um irgendwie als vollwertig wahrgenommen zu werden, dass es einfach nicht realistisch ist und eigentlich gegen die Natur des Menschen ist, so, ne? Und aber ich kann ja natürlich verstehen, dass in ihrer Branche das Ganze natürlich immer anders ist, aber auch da dürften wir es normalisieren. Wir müssten es normalisieren, dass das nicht so ist. Ich hätte gerne realistische 60-Jährige manchmal auch auf dem Bildschirm, ne? Die einfach gut schauspielern kann.
Gibt's aber ja auch. Die Frage ist für die meisten Frauen nur, welche Rollen kriegen sie dann noch? Weil wenn sie dann halt 60 sind und aussehen wie eine 60-Jährige, dann kriegst du halt meistens nur noch Omi-Rollen. Und das wollen die meisten halt nicht. Die wollen nicht loslassen von den alten Rollen, die sie haben könnten, weil sie dann ab 60, wenn sie so aussehen wie 60, nur noch für Rollen gecastet werden, in denen sie in Anführungszeichen altersgemäß alte Frauen spielen. Und das wollen sie dann auch nicht. Ja, da wäre jetzt die Frage, gibt es vielleicht einfach zu wenig Filme, die Frauen in diesem Alter porträtieren, die nicht einfach nur Omi sind? Weißt du, was ich meine?
Ja,
sodass es ein größeres Rollenangebot gibt. Aber auch da gibt es ja verschiedene Filme, The Book Club zum Beispiel.
Oder alle Filme mit Meryl Streep am Ende.
Ja.
Die hat ja auch immer, ne, die Frau ist ja auch, ich meine, ich weiß nicht, ob sie Gebotox ist oder so, keine Ahnung. Aber
sie hat,
ich find die toll.
Ja, und sie hat letztens in einem Interview gesagt, dass man in Hollywood sehr schnell merkt, wenn man älter wird, weil ab dem Zeitpunkt, also ab dem 40. Geburtstag, wurde sie erstmal nur noch gecastet für die Rolle als Hexe und so ein Kram.
Ja, yeah, Gal Gadot, die ist 40. Die ist 40 geworden. Ja, das bin ich in 2 Jahren. Oh mein Gott. Ja.
Also, ja, und Thema Ehrlichkeit, ne?
Ja. Ja, die Isi und ich hatten vorhin darüber gesprochen, ob wir auch heute über das Thema Ehrlichkeit sprechen. Und inwieweit, ob es auch einen Punkt gibt, wo Ehrlichkeit toxisch werden kann, wenn wir aber mal jetzt dieses Modewort benutzen wollen.
Sagen wir destruktiv.
Wo es quasi als Deckmantel, als Ausrede benutzt wird, um andere Menschen zu verletzen. Und man dann einfach sagt, nee, ich bin nur ehrlich. Dabei ist man einfach nur ein Arsch an der Stelle. Und auch ehrlich, wie verpackt man sie? Also Ehrlichkeit, wie verpackt man sie? Und vor allem, Easy, das richtige Timing. Ich finde, das richtige Timing ist, damit steht und fällt alles, wenn man ehrlich ist. Und die Art und Weise, wie man kommuniziert. Weißt du, wenn du jemanden im Streit anbrüllst, im Vorwurf und beleidigt bist und sagst, das ist halt die Wahrheit. Nee, Alter, nee. Sondern es geht auch darum, wie achtsam, rücksichtsvoll und mit welcher Intention spreche ich zu einem anderen Menschen. Und da gibt es ja dieses Video von Simon Sinek. Kennst du das mit dem Auftritt seiner Freundin?
Ja.
Mhm. Magst du es mal erzählen? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, auch da geht es um Ehrlichkeit und um anderen Menschen sozusagen seine eigene Meinung zu etwas zu sagen, wenn sie danach fragen. Also es ging um, eine Freundin hat ein Theaterstück, in dem sie mitspielt.
Wofür sie wochenlang geübt hat. Sie war ultra glücklich und hyped und hat ihre Freunde eingeladen. Das war für sie eine Riesensache, Leute.
Genau. Ne? Und nach dem Theaterstück kam sie also voller Adrenalin und Freude und keine Ahnung was von der Bühne, komplett gehypt von diesem Stück, das sie da gerade gespielt hat zur Premiere, und hat Simon Sinek gefragt, was er davon gehalten hat. So, und Simon Sinek hat gesagt, das war das schlimmste Theaterstück, was er in seinem Leben gesehen hat, und er wäre am liebsten rausgegangen, hat er gedacht. Ja. Er wäre am liebsten rausgegangen, wenn das nicht seine Freundin gewesen wäre, die da auf der Bühne stand. Also es war grausam. Aber das konnte er jetzt nicht sagen. Nicht, weil er es ihr nicht sagen wollte, sondern weil das Timing nicht gestimmt hätte. Er hat gesagt, das Timing ist key, und jemandem, der gerade mit so vielen Endorphinen und Adrenalin vollgeballert ist, dem lässt man einfach seinen Moment. Man lügt nicht, Aber man sagt.
Hat er nicht.
Hat er nicht? Man findet eine Wahrheit, die trotzdem stimmt, aber gerade nicht den negativen Raum gibt. Das heißt, er hat sowas gesagt wie.
Interesting.
Es war super interessant und es war für ihn, er hat geliebt, sie auf der Bühne zu sehen. Das hat er gesagt.
Genau.
Nicht, er fand es gut, er fand es schlecht, er hat geliebt, sie auf der Bühne zu sehen. Und es stimmt. Das war auch eine Wahrheit. Damit ihr zu sagen, wie er das Stück an sich fand, und da ging es ja noch nicht mal um ihre schauspielerische Leistung, sondern um das Stück, damit hat er gewartet, bis ihre ganze Euphorie erstmal nachgelassen hat, um ihr ihren Moment erstmal zu lassen und zu warten, bis sie wieder runtergefahren ist. Und dann hat er sie gefragt, ob sie wissen möchte, was er von dem Stück gehalten hat.
An einem anderen Tag, ne?
An einem anderen Tag, ja. Und dann hat er es ihr gesagt.
Ja, und zwar in einem konstruktiven Feedback.
Ja, nicht, das auch nicht beinhaltet scheiße. Hat, das war das Beschissenste, genau. Was ich jemals gesehen habe, genau. Sondern ich fand es nicht gut aus diesen und diesen und diesen Gründen.
Ja, weil what's the point? Weißt du, warum sollte ich, ich meine, vielleicht saß ja auch jemand im Publikum, der dachte sich ja, das ist das geilste Stück meines Lebens. Ja? Das ist ja so subjektiv in dem Moment, ja. Und ich meine, sie wollte von ihrem Freund eine ehrliche Meinung haben und das ein ehrliches Feedback. Und ich finde, gerade wenn es sowas Vulnerables ist, wie jemand, der sich auf eine Bühne stellt und sich eigentlich auch nackt macht und angreift. Du machst dich ja immer, sobald du dich irgendwo auf eine Plattform rausstellst, egal ob du es jetzt Instagram machst oder auf einem Theaterbühne, egal wo, bist du ja angreifbar in dem Moment. Machst du dich viel, viel verletzlicher und angreifbarer. Und warum sollte man dann aufgrund eines persönlichen Geschmackes so verletzend werden? Warum kann ich kann ja konstruktiv sagen, was man sieht oder was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Und dass es aber auch nur meine subjektive Meinung ist in der Hinsicht und gar nicht die allgemeingültige Meinung. Also ich verstehe diesen Punkt oft nicht, wenn Leute sagen, ja, ich bin jetzt, hauen einen Vorwürfe und Beleidigungen eigentlich an den Kopf und sagen, ich bin nur ehrlich. Ja. Für mich ist es einfach ein Deckmantel für Respektlosigkeit und wie eine Art Freifahrtschein, irgendwie andere runterzumachen oder sich selber auf ein höheres Podest zu stellen. Weil du kannst ja deine Wahrheit teilen in Ich-Form. Also von innen nach außen heraus. Ne? Weißt du, was ich meine? Wie man sich gefühlt hat, was man selber wahrgenommen hat und. Aber die meisten Menschen machen es in Du-Form. Ja, du bist halt und präsentieren es dir als absolute Wahrheit in dem Moment. Und sagen, ja, sorry, ich war einfach nur ehrlich.
Ja, aber selbst wenn er nur gesagt
vielleicht bist
hätte,
du auch einfach zu empfindlich.
Selbst wenn er gesagt hätte, ich fand das Stück einfach scheiße, wer hat denn jetzt von dieser Aussage was? Weißt du, was ich meine? Wer? Eher, weil er dann sagen kann, ich war halt ehrlich. Aber warst du ehrlich oder warst du einfach nur ein Arsch? Also nicht in der Lage, irgendwie konstruktiv deine Gedanken zu sortieren, auf den richtigen Moment zu warten und dann jemandem etwas an die Hand zu geben, mit dem er eventuell arbeiten kann. Einfach nur zu sagen, ich fand's halt scheiße. Wer genau hat was davon? Kriegst du jetzt eine Medaille dafür, dass du so ehrlich warst, Dinge so verletzend zu formulieren und zu einem Zeitpunkt zu äußern, von dem niemand was hat, außer du, weil du denkst, du warst ehrlich.
Ja, wir sprechen natürlich aber jetzt nicht von irgendwie Ehrlichkeit in Beziehungen, Sachen verheimlichen dem Partner gegenüber, die beziehungsrelevant sind, ne, und solche Sachen. Das ist für mich ganz klar wichtig, sowas irgendwie anzusprechen. Aber auch da, also ich muss sagen, je älter ich werde, je länger ich diesen Beruf mache, desto mehr easy wirklich. Ich bin der festen Überzeugung, dass alles steht und fällt mit der Art der Kommunikation. Also das, ich weiß, das ist keine neue Erkenntnis. Ja, das Communication is key.
Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, vor Kommunikation kommt noch was. Aber du kannst auch nicht kommunizieren ohne die Gabe oder nicht die Gabe, ohne die Fähigkeit zu reflektieren und ein gewisses Bewusstsein für Dinge zu haben, auch für deine eigenen Dinge zu haben. Sonst wird das mit der Kommunikation auch schwer.
Absolut. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich da nicht so von Dingen einfach ausgehe, die nicht Mainstream sind, weil sie in meiner Bubble das sind. Aber absolut.
Sonst kommunizieren zwei Menschen, die an sich selbst nur die Oberfläche erkennen und sich gegenseitig, also verstehst du das, ohne Reflexion, ohne Bewusstsein, ohne eine gewisse Art und Weise mit Dingen umgehen zu können, ohne zu wissen, was, wenn ich nicht weiß, was ich fühle oder was in mir passiert, kann ich dir nicht sagen, was ich fühle. Da kann ich so viel kommunizieren wollen, wie ich möchte. Aber wenn ich gar nicht weiß, was gerade passiert, ja, wie soll ich dir dann sagen?
Aber oder und, ich muss trotzdem sagen, dass die Kommunikationsskills für mich fast schon vor der Reflexion sind. Warum? Weil du kannst reflektiert sein und dich kennen, aber weil du beschissen kommunizierst, bist du verletzend, schaffst Distanz rein. Hard conversations werden eher ein Hindernis, ne? Selbst wenn du dann, sagen wir mal, nicht so reflektiert bist, aber du weißt, wie du konstruktiv kommunizierst, hast du trotzdem eine Ebene, auf der man sich reflektieren kann. Wenn ich dir konstruktiv sagen kann, pass mal auf, ich glaube, ne, oder ich habe das Gefühl, das ist nicht zu Ende gedacht oder das kommt bei mir so und so an in der Hinsicht. Wie wäre es dann, oder kann ich dir eine Frage stellen oder ich werde dich mal kurz zurückreflektieren oder in der Hinsicht?
Du musst erst mal wissen, wie es bei dir ankommt, um mir sagen zu können, wie es bei dir ankommt. Wenn ich was zu dir sage und du bist einfach nur immediately pissed, weil dich irgendwas, was ich gesagt habe, verletzt hat und du darauf reagierst, du kriegst aber nicht mit, was es war. Du weißt doch nicht, was du gerade verstanden hast und weswegen du an die Decke gehst, dann kannst du es mir auch nicht zurückkommunizieren. Du kannst noch nicht mal sagen, bei mir ist es gerade so und so angekommen, deswegen fühle ich mich gerade so und so, weil du es nicht weißt. Mit Regulation und Bewusstsein geht auch Kommunikation einher. Wenn du nicht regulieren kannst, wenn du nicht merkst, was in dir passiert, kannst du es auch nicht verbal äußern.
Ja, und das auf jeden Fall, das stimmt auch.
Das ist alles eins.
Genau, dann ist es eher eins, weil das Problem ist, ich habe auch schon erlebt, dass extrem reflektierte Menschen, die selbst reflektiert sind, dann ihre Meinung durch die Gegend brüllen. Verstehst du? Und dann sagen, das ist jetzt halt so.
Dann würde ich aber ihre...
So ist das. Und reflektieren, wissen, wo was herkommt, wissen, warum sie sich wie fühlen, ne, aber geben aber noch, ne, sind aber dysreguliert und können sich nicht regulieren. Und das ist nichts anderes.
Dann ist es für mich aber auch nicht bewusst.
Mm-mm. Ja, aber warte mal, ich spreche ja nicht vom absoluten Easy.
Das ist für mich nicht bewusst. Zu wissen, wo was herkommt und dann trotzdem nichts dagegen zu tun und das als Ausrede zu nehmen dafür, dass ich mich verhalte wie ein Penner, ist für mich nicht reflektiert. Das ist bescheuert.
Ja, aber das ist aber Mainstream, mein Schatzi.
Und es ist gemein. Also seine eigenen, jetzt ist mir gerade wieder eingefallen, was für ein drittes Thema ich dir vorhin als Sprachnachricht geschickt habe.
Was denn?
Weil wir gerade, genau das war das Thema. Mich hat jemand gefragt, ob bei diesem ganzen Traumatalk sozusagen, den wir online aktuell haben, in den ganzen Reels und Stories und alle teilen so super verletzliche Sachen und so, ob wir nicht dazu tendieren, das als Ausrede und als Opferrolle zu nehmen. Also zu wissen, was mit uns falsch ist oder woher gewisse Eigenschaften kommen, aber sie einfach nur zu begründen und dann trotzdem so weiterzumachen.
Ja, okay, das ist das dritte Thema, wir können es gerne einfließen lassen, aber nochmal.
Das tun wir ja gerade.
Es sind ja mehrere Schritte. Es ist ja sich selbst reflektieren und verstehen, wo es herkommt, aber es nicht auflösen können. So. Und dann die Kommunikation an sich, dann die Selbstregulation. Die meisten Leute haben Menschen, die reflektiert sind die getriggert und erstmal in dieser Spirale drinne oder in so einer Wutspirale oder in so einer Traurigkeitsding, dann passiert ganz oft, dass dann im Gespräch aus dem Affekt rumgeschrien wird.
Nein.
Oder man der anderen Person die Verantwortung gibt für das Gefühl, das man selbst entwickelt. Ich weiß, das ist nicht reflektiert. Das ist nicht Reflexion.
Das ist aber nicht trotzdem, reflektiert.
Ich weiß, das ist nicht, warte mal, ich muss niesen, warte.
Nies. Währenddessen erzähle ich weiter. Für mich ist das nicht reflektiert. Du kannst mir nicht sagen, selbst reflektierte Leute machen das. Das ist für mich nicht reflektiert. Reflektiert bedeutet, ich weiß, was Sache ist und wo bei mir die Dinge herkommen und ich merke, wenn mich was triggert. Und dann halte ich die Schnauze.
Ja, aber Moment, Reflexion.
Dann mache ich nicht weiter mit meinem Muster.
Easy. Schön, das ist im Disneyland, ist das. Das ist die fortgeschrittenste Form der Selbstreflexion. Aber da gibt's Abstufungen, das ist nämlich ein verfickter Prozess. Und die meisten Leute, der Prozess geht nun mal so, dass man erstmal checken muss, was man hat. Und dann gibt's Stufungen. Dann ist die Person vielleicht zu 40% reflektiert, aber kann nicht umsetzen. Oder weiß nicht, wie sie damit anfangen soll. Aber das ist dieser Prozess. Ich kenne die wenigsten Menschen, die sowohl am Anfang reflektieren können, als auch, wenn sie getriggert sind und dann irgendeine Tür in einem aufgeht, diesen Sturm früh genug aufhalten können. Sondern das ist dann extrem harte Arbeit. Dann sind sie teilreflektiert.
Du merkst doch, wenn es kommt. Du musst ja nicht in dem Moment
Easy. Are you fucking kidding me?
Nein.
Du mich verarschen?
Du musst ja in dem Moment, musst du ja noch nicht mal hingehen und irgendwie analysieren, was da gerade in dir passiert oder keine Ahnung was oder wissen, wo es herkommt. Aber du merkst doch, da passiert gerade was. Und der Schritt dann einfach zu stoppen. Einfach Schnauze halten. Atmen gehen.
Ja, das kann ich zum Beispiel. Ich kann das. Also unterschiedlich mir irgendwie, ich stelle mich auf kein Podest, Leute. Ich arbeite seit 18 Jahren an mir, okay? Deswegen kann ich das sagen.
Doch, du, voll das Podest. Voll das Podest, da oben gibt's Botox. Umsonst auf deinem Podest.
Genau, auf meinem Botox-Podest. Ich kann das. Aber harte Arbeit zu schweigen, wenn ich eigentlich zerstören will. Und rauszugehen, meine Emotionen zu regulieren, bevor ich sie einer anderen Person auslasse. Ich kenne in meinem Umfeld sehr wenige Leute, die das können. Sehr wenige. Und einige von ihnen arbeiten schon an sich. Und ich kenne das aus meinem Coachings sehr wenig. Paar-Coachings wenig. Das sind Sachen, die ich ihnen beibringen muss. Also das ist nichts, das ist kein Wissen, das leider Gottes normal ist. Es ist eher normal zu sagen, ja, aber ist doch klar, dass ich dann wütend und ausfällig werde, wenn er und sie sich so verhalten. Das ist das, wo ich mich mit Leuten diskutieren muss. Sagen, nee. Du bist verantwortlich für deinen Umgang mit den Dingen und deine Reaktion ist deine Verantwortung. Da kann der andere sich irgendwie auf den Kopf stellen. Das heißt nicht, dass deine Gefühle nicht berechtigt sind. Deine Wut ist dann berechtigt, das sage ich nicht. Dein Umgang mit dieser Emotion ist nicht berechtigt, wenn du sie einer anderen Person auslässt. Aber das ist Königsdisziplin. Easy. Das ist Königsdisziplin, okay. Findest du nicht? Wen kennst du denn in deinem Umfeld, der das gut kann? Außer mich, jetzt an der Stelle, ohne dass ich jetzt irgendwie denke. Wen kennst du in deinem Umfeld, wo du sagen würdest, ja, die können das. Die sind reguliert, die können das, ne? Und das ist leider Gottes einer der wichtigsten Skills, für die Menschen am längsten brauchen, weil dein Körper und deine Emotionen natürlich schneller sind als das Stoppschild in deinem Hirn, das du erstmal etablieren musst mit der Zeit.
Ja, also
weil
das ist ja,
das ist ja so ein Automatismus, der ja losgeht in der Hinsicht und du musst ihn überhaupt früh genug erkennen. Du musst früh genug einhaken. Und der Prozess ist nämlich so, dass du hinterher merkst, dass es passiert ist. Dann merkst du währenddessen, dass es passiert ist. Dann merkst du kurz vorher, dass es passiert und kannst nicht aufhalten. Und irgendwann ist das Bewusstsein so weit, dass du vorher merkst, okay, es kommt gerade. Jetzt entscheide ich mich anders zu reagieren. Das ist ein Prozess.
Ich glaube, da gibt's einen Trick für, damit es schneller geht. Weil eigentlich wollten wir hier über Coaching-Sachen gar nicht sprechen. Aber ich dachte, vielleicht hilft es jetzt dem einen oder anderen. Du hast zwei Wege, Dinge zu verarbeiten. Der eine ist dein Frontallappen, der auf Reize reagiert. Der reagiert aber viel, viel, viel langsamer. Also dein analytisches Denken reagiert auf Reize viel langsamer als dein limbisches System, also da, wo deine Emotionen verarbeitet werden, und deine Amygdala. Das sind die Dinge, die auf Reize zuerst reagieren und entweder Alarm schlagen oder entspannt bleiben. Und lange Zeit später kommt erst der Verstand dazu und entscheidet dann, ist das jetzt tatsächlich, können wir das kurz analysieren und nochmal angucken, was war jetzt wirklich die Situation? Was hat der Mensch gerade wirklich gesagt? Woran erinnert mich das vielleicht? Also dieses ganze analytische Denken kommt erst lange Zeit, nachdem limbisches System und Amygdala schon komplett amok gelaufen sind. Und das ist der Moment, in dem Leute blind reagieren, aus Emotionen heraus, weil sich der Frontallappen noch nicht dazu geschaltet hat. Der ist einfach offline. Und wenn du anfängst zu reagieren, dann bleibt der Frontallappen auch offline. Weil der wird gerade nicht gebraucht. Der kommt erst ganz viel später dazu. Dann, bis der wieder online ist, das dauert. Was bedeutet, der Trick an der Sache ist, ich fange an, darauf zu achten, wenn mich irgendwas triggert, auch wenn ich das Wort nicht mag. Ich achte auf die Körperreize, die ich habe. Und wenn ich die einmal festgestellt habe, dann ist das für mich der Hinweis, dass ich gerade dabei bin, gleich auszuflippen. Für die einen ist es, die kriegen einen dicken Hals, für die anderen ist es der Herzschlag, die anderen kriegen schwitzige Hände, die nächsten kriegen einen heißen Kopf, I don't know. Merke, was passiert, bevor ich ausflippe, merk dir das Symptom und jedes Mal, wenn du dieses Symptom hast, verlass den Raum.
So, und damit du das überhaupt merkst, brauchst du Körperbewusstsein, was die meisten auch nicht haben. Das heißt, du musst erstmal generell, ja, easy, es ist leider Realität. Ich sag dir, das ist Daily Business. Das heißt, ihr müsst auch außerhalb des getriggerten Zustands überhaupt wieder eine Verbindung zu eurem Körper schaffen. Und das heißt nicht nur, wenn solche Extremsituationen da sind und ich irgendwie jetzt automatisch reagiere, sondern generell auch. Wann übertrete ich meine eigenen Grenzen? Bewohne ich meinen Körper überhaupt? Bin ich präsent in meinem Körper oder bin ich sonst irgendwie in der Zukunft, in der Vergangenheit? Das hier alles, das ist ja, deswegen ist Achtsamkeit auch so ein schönes Tool in der Hinsicht, weil du brauchst ja auch dafür, das, was die Isi gerade beschrieben hat, brauchst du Achtsamkeit. Das ohne Achtsamkeit und Körperbewusstsein kriegst du das nicht hin. Und dann gibt es aber eine ganze Generation, die gelernt hat, sich von ihrem Körper abzuschneiden und die Gefühle zu übergehen in der Hinsicht. Das heißt, sie werden oft gar nicht gefühlt. Sondern das heißt, deswegen sage ich ja, dass es eine der Königsdisziplinen ist, weil du brauchst dafür richtig viel in der Hinsicht. Du brauchst viel Tools und Achtsamkeit eigentlich. Brauchst du Achtsamkeit, ne? Und die Fähigkeit, dich selbst zu regulieren und das zuzuordnen und Eigenverantwortung. So. Und deswegen ist es keine, wie gesagt, das ist halt das, was ich hier so sehe. Das ist keine ganz einfache Geschichte. Weil viele auch verzweifeln genau an der Aufgabe und sagen, wieso kriege ich es nicht hin? Ich habe schon wieder scheiße reagiert. So, mittlerweile merke ich es wenigstens und mittlerweile fühle ich mich auch schlecht deswegen, weil früher habe ich der anderen Person gesagt, du bist schuld daran, dass ich reagiere, verhalte dich anders, dann wäre ich nicht so. Dass du überhaupt mal aus diesem Mindset da runterkommst und in die andere Richtung gehst, ne? Das ist ein Prozess. Also das ist ein Prozess, der begleitet werden darf in der Hinsicht. Und ja, ich habe letztens auch erst ein Reel dazu gepostet, aber es fängt an mit deinem Körper. Und dein Körper ist mit Abstand, finde ich, die weiseste Instanz von allen, die du hast. Weil der weiß, du spürst anhand deines Körpers, wie es dir eigentlich geht, wenn du deinen Körper spüren würdest. So, und jetzt zum Thema, jetzt könnten wir aber auch sagen, weil wir jetzt eh schon in die Richtung abgebogen sind und das Ganze doch smarter wird, als ich am Anfang angekündigt habe. Wie kriegt man denn Körperbewusstsein? Vielleicht magst du da was vorschlagen, dass wir dir so ein bisschen was in die Hand geben?
Ich glaube, den meisten Menschen fehlt gar nicht so viel Körperbewusstsein, sondern die Wahrnehmung dessen, was das bedeuten kann. Also ne, verliebte Menschen sagen ja, mein Bauch hat gekribbelt oder man sagt ja nicht umsonst, ich hatte so einen Hals. Also ich erlebe sehr oft, dass Leute mir dass Menschen Aussagen über ihren Körper machen in dem, was sie beschreiben, aber das nicht verbinden zu, was bedeutet das jetzt? Wütende Menschen merken auch oft, dass sie Puls haben. Sagt ja nicht jeder umsonst, boah, da krieg ich Puls. Also man merkt Dinge schon, man bringt sie nur nicht in Zusammenhang mit, was bedeuten sie.
Deswegen. Ich glaube, dass man die Dinge, dass vielleicht Menschen mit weniger Körperbewusstsein Dinge in Extremen merken, Isi. Das, was du beschreibst, ist auch wieder ein Extrem. Und weißt du, natürlich, da ist dein Körper ja so drüber und ist also von der Reaktion her, dass du das natürlich nicht merken kannst in der Hinsicht. Auch das Zittern danach, wenn es einmal abflacht und diese ganzen Sachen. Aber es geht ja darum, dass man das ja auch vorher in normalen Situationen lernt, das zu machen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was so ein bisschen verloren gegangen ist, wenn wir das nicht wieder aktiv trainieren in der Hinsicht. Kinder haben das noch ganz gut, aber selbst denen wird es eigentlich abgesprochen. Stell dich nicht so an, das ist nicht so schlimm. Ne, da wird ja lauter Sachen gesagt, wo Kinder auch lernen, sich und ihr Körperempfinden zu übergehen. Und das machen halt auch dann so viele Erwachsene, ne, in der Hinsicht. Und wie gesagt, halt überschreiten ganz krass ihre Grenzen in der Hinsicht. Ich weiß noch, wie eine meiner Mentorinnen. Ich glaube, dass du sowohl deine Belastungsgrenze überschreitest in der Hinsicht, weil du nicht mit deinem Körper connected bist richtig und zu spüren, wie geht's mir gerade und wann ist genug? Und also wann ist denn genug? Und das ist ja auch etwas, was du dann auch übertragen kannst in so einen Konflikt. Wann ist genug? Nicht nur von dem, was ich nehme, sondern auch von dem, was ich der anderen Person antue in dem Moment. Also dass ich überhaupt das spüren kann. Weißt du, was ich meine? Und es auch sehen kann. Ich glaube, wenn du selber disconnected bist von deinem Körper, dann siehst du auch die körperliche Reaktion der anderen Person nicht. Weißt du, was ich meine? Dass du dann überhaupt zu sehen, dass das, was ich gerade mache vielleicht, dass das Rumbrüllen oder Silent Treatment oder das Stonewalling, diese ganzen Geschichten, die so automatisch dann irgendwie passieren, dass es ja auch etwas ist, was mit auch mit dem Körper des anderen was macht in dem Moment. So, und ich glaube, dass du überhaupt, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, musst du ein Bewusstsein bei dir schaffen. Und das kann nicht nur in Extremsituationen sein, ja, das, da wird es dir am ehesten auffallen. Und die ganzen Ausdrücke, ich habe einen Hals, mir schlägt der Puls, das sind ja auch alles so, das ist ja auch Volksmund. Das sind ja Sachen, die sind ja seit jeher, sagt man, die Schmetterlinge im Bauch. Das ist ja nicht nur, weil du vielleicht wirklich gerade das Gefühl wirklich wahrnimmst, sondern weil das ein Ausdruck ist, der mit diesem, mit der Situation Zusammenhang ist. Und ich glaube einfach oft, dass es eher automatisch benutzt wird, als wirklich gefühlt. Also wirklich, dann wirklich wahrgenommen, was es überhaupt heißt und warum es gerade da ist. Und man kommt es eigentlich am meisten. Woher kenne ich das alles? Und ich glaube, dass man darf, dass das eigentlich, daraus können wir ja direkt wieder einen Kurs machen. Weil tatsächlich finde ich das extrem wichtig. Und je älter ich werde, auch in meinem eigenen Beispiel, merke ich, wie wichtig das ist, das wieder zu erlangen, das Körperbewusstsein. Weil der Körper spricht ja sehr deutlich, ne? Viel deutlicher als, finde ich, die restlichen Instanzen teilweise. Wo du denkst, hey, weiß ich nicht.
Ja.
Nee, findest du nicht.
Ich habe dazu eine sehr gespaltene Meinung. Mhm. Ich glaube, dass wir unseren Körper meistens schon wahrnehmen, dass wir ihn aber mehr oder weniger bewusst ignorieren. Es ist nicht so, als hätte ich zum Beispiel, als ich noch ein krasser Workaholic war, nicht wahrgenommen, dass ich müde bin. Oder dass ich durch das 8. Red Bull Herzrasen gekriegt habe. Oder dass ich schlechter einschlafe oder dass, also das war mir schon alles klar, es war mir nur egal. Also ich glaube, man merkt die Dinge schon, man gibt ihnen nur nicht genug Bedeutung. Und man ignoriert, man kriegt kurz was mit und dann denkt man sich, ach egal, und dann macht man weiter. Und Körperwahrnehmungen sind ja Nervensystem. Ja? Ich glaube, dass bei vielen das Nervensystem so chronisch unreguliert ist oder dysreguliert ist, dass viele Wahrnehmungen, Körperwahrnehmungen, emotionale Wahrnehmungen weit übers Ziel hinausschießen, weil der Körper einfach dauerhaft Alarm macht. Und sich darauf zu verlassen, ist für viele eher ein Problem. Zumal im Nervensystem auch sehr viel, also beziehungsweise unser Gehirn und unser Nervensystem sehr viel auf vergangenen Erfahrungen beruhen. Wenn du dich auf dein Nervensystem und auf deine Körperempfindung verlässt als Barometer für irgendwas und du hast in der Kindheit diverse Erfahrungen gemacht, die sehr unschön waren und die da sehr eingespeichert sind, dann kann es sein, dass du dauerhaft falsch auf Dinge reagierst, weil du dich auf Körperempfindungen verlässt, die aufgrund von vergangene Erfahrungen entstanden sind, aber nicht unbedingt wahr sein müssen für die Gegenwart oder die Zukunft. Also dein Nervensystem ist, wenn nicht reguliert und wenn nicht auch in Betracht gezogen wird, dass unsere komplette Biografie, unser Nervensystem und unsere Körperempfindung mitformt, nicht immer der allerbeste Berater. Deswegen, also ich habe auch das andere Extrem sozusagen schon häufig erlebt. Das ist ja der Grund, warum ganz viele Leute häufig an nicht so schöne Partner oder Partnerinnen geraten und immer wieder in destruktive Beziehungen gelangen, weil ihr Körperempfinden sie eher hinzieht zu destruktivem Verhalten, weil sich das für sie nach Heimat anfühlt und weil sie sich dann wohlfühlen. Und also verstehst du, was ich meine? Deswegen sind Körperempfindungen ja. Nicht immer
ja.
ein gutes Barometer, genauso wenig wie ich bin allergisch dagegen, wenn Leute sagen, du musst einfach nur auf dein Bauchgefühl hören. Oder auf deine Intuition. Woher kommt die denn? Die kommt von deiner Biografie. Wenn dein Leben bis hierhin geprägt war von Dingen, die du nicht verarbeitet hast, dann macht dein Gehirn, dein Nervensystem und dein Bauchgefühl ist dein Nervensystem, macht nichts anderes, als aufgrund der Vergangenheit in die Zukunft zu projizieren. Was ist das denn dann bitte für eine Intuition? Deswegen bin ich nur halb deiner Meinung, was das Körperempfinden betrifft. Weil es kann halt auch einfach nach hinten losgehen.
Ja, und ich glaube auch, dass das, was du sagst, eine Variante ist. Definitiv. Na? Und selbst da brauche ich ja Körperbewusstsein dafür und auch mich zu. Dann bräuchte ich Reflexion. Dann ist das Thema, warum fühlt sich das immer so an, wie es sich anfühlt. Und trotzdem musst du es ja erstmal wahrnehmen. Und eigentlich ist es so, wenn ich mich konstant gestresst fühle, neben jemanden und ich kenne das Gefühl, dann müsste die Frage ist, warum fühlt sich das so bekannt an und ist das okay für mich? So, das ist ja dann, ne, also trotzdem kann der Körper ja, trotzdem kannst du über den Körper und natürlich die richtige Frage dazu zur Lösung kommen. Ne, weil es ja oft die körperliche Reaktion schneller ist als irgendwie, als der ganze Rest. Und deswegen das, was du sagst, definitiv. Und gleichzeitig, wie gesagt, gerade jetzt im Coaching, wenn sie sprechen und ich merke, sie sind abgeschnitten, dann frage ich, wo fühlst du das denn im Körper? Manche finden die Frage so absurd. Ich merke richtig, das ist total irritierend, weil sie sich die Frage mal nie gestellt haben. So, und dann gehen sie erstmal auf die Suche. Wo fühlt sich denn das, so, wo ich gerade spreche, an? Wo fühle ich das denn überhaupt in meinem Körper? Na? Und dann, klar, Menschen, die da einen guten Zugang haben, die kriegen direkt sehr schnell eine Antwort und sehr viele Symptome beschrieben. Und bei anderen dauert das richtig lange. Und dann ist das so ein Stressfaktor für den, der sagt, du, es ist alles gut. Versuch mal zu gucken, wo sich was im Körper anfühlt, ne? Dass wir es auch ein bisschen üben in der Hinsicht und so weiter und so fort. Also das, was du sagst, ist für mich ergänzend, in meinem Empfinden. Das ist ja, das existiert genauso wie das andere.
Ich glaube, es gehört, also alles, was wir gerade gesagt haben, gehört dazu, ein gewisses Maß an Reflektiertheit zu haben und Bewusstsein, als auch die Grundlagen zu ermöglichen für dann Kommunikation. Und ich glaube, es kommt immer auf die individuelle Person an, wo es gerade hapert, an welcher Stelle. Und das kann, glaube ich, sehr, 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 sehr individuell sein. Manchen Menschen fehlen einfach nur die richtigen Worte und die Skills zu kommunizieren. Anderen fehlt das Körperbewusstsein, um zu merken, wann sie gestresst sind, wann sie hochfahren, wann, oder vielleicht merken sie sogar, dass in dem Körper was passiert, aber sie bringen es nicht in Verbindung mit Stress, mit Wut, mit keine Ahnung. Da fehlt einfach die richtige Bewertung der Körperwahrnehmung. Und manchen fehlt vielleicht die komplette Körperwahrnehmung. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache. Ich glaube aber, dass all diese Faktoren fast gleichmäßig wichtig sind, weil sie ein großes Ganzes ergeben und dann das Menschsein einfacher machen und vor allen Dingen die Verbindung zu anderen Menschen, die sonst nicht funktioniert. Ich glaube, dass auch damit steht oder fällt, ob du konstruktiv, liebevoll und gesund und authentisch ehrlich sein kannst oder Ehrlichkeit einfach als Ausrede dafür nimmst, ein Penner zu sein.
Absolut, das unterschreibe ich sofort.
Absolut. Um das Thema Ehrlichkeit nochmal aufzugreifen, weil da waren wir eigentlich stehen geblieben. Ich glaube, dass damit steht und fällt auch das.
Absolut.
Und egal, ob es das Thema Ehrlichkeit ist und Ehrlichkeit dafür zu benutzen, ein Penner sein zu wollen, das habe ich schon oft genug miterlebt. Dass, also egal, ob in Beziehungen, also nicht in meinen Beziehungen, aber bei anderen in Beziehungen oder auch auf Instagram oder so, dass Leute sich damit brüsten, so ehrlich zu sein und immer ehrlich zu sein, sind sehr häufig genau die, die einfach dauerhaft Arschloch sein wollen. So. Und dann sagen, ja, ich war halt, also wenigstens war ich ehrlich. Ja, das geht auch anders, ne? Dann schieb's halt einfach nicht darauf. Oder ob ich meine Kindheit, meine Traumata, meine, weiß der Geier was, meine Trigger, mein Sternzeichen, mein Human Design, mein, I don't know, you name it, als Ausrede dafür benutze, dass ich zwar weiß, was mit mir los ist und warum ich mich manchmal daneben unterhalte, es aber trotzdem fröhlich so weitermache und sage, ich kann halt nicht anders, weil ich habe Trauma.
Genau, aber genau das ist es ja nicht. Ne? Das erklärt es vielleicht, das erklärt, warum du bist, wie du bist und wo es herkommt. Aber wie immer hast du dann heute die Verantwortung, einen Weg zu finden, das für dich zu lösen.
Ich glaube, das ist und darüber können wir ein andermal sprechen, das ist, glaube ich, die dunkle Seite der ganzen Persönlichkeitsentwicklung und auch Esoterik-Spiritualitätsbubble. All das zu nehmen, also egal in welche Richtung, ob jetzt irgendeine Diagnose, ob ich jetzt eine Autismusdiagnose habe oder eine ADHS-Diagnose oder ich habe Trauma oder ich habe eine Depression oder ich habe keine Ahnung was. Und meine psychischen Themen als Ausrede für schlechtes Verhalten zu nehmen oder ob ich hingehe und alles, was ich gerade aufgezählt habe, mein Sternzeichen, mein Human Design, meine, ist es eine Zahl in der Numerologie oder mehrere Zahlen? Ich weiß es nicht, aber meine Nummer in der Numerologie oder mein Archetypen oder mein, was es nicht noch sonst alles gibt. Oder irgendwer hat mir gesagt, dass ich in meinem früheren Leben eine Amazone war und deswegen bin ich heute, keine Ahnung was. Das alles zu nehmen und damit zu rechtfertigen, sich zu verhalten wie ein Unmensch und andere irgendwie zu verletzen oder gewisse Eigenschaften zu haben, die einfach wirklich destruktiv sind, ist, glaube ich, die Schattenseite dieser ganzen Bubble.
Ja, weil die dann nicht richtig gemacht wird.
Ja.
Weil das nicht richtig gemacht wird, sorry. Na, also ich finde ja sowieso, dass, da habe ich auch am Wochenende geredet, diese Seite, die sagt Happy Clappy und Love and Light, aber ohne die andere Themen bearbeiten zu wollen, das funktioniert nicht. Genauso funktioniert Spiritual Bypassing nicht. Genauso funktioniert es nicht, wenn du Konzepte hast wie Human Design und so weiter. Vielleicht als Richtwert. Du kannst die gerne als Richtwert, also als, ah ja, okay, spannend, aber nicht als absolute Wahrheit und als Schublade, in die du dich für immer reinsperrst und das als Ausrede nimmst von mir aus, ja. Das geht halt nicht. Und ich glaube einfach, dass der Mensch oder viele Menschen gerne nach etwas suchen, das ihnen die Last nimmt. Weißt du, was ich meine? Also die Last der Veränderung, die Last der, mit mir stimmt was nicht, die Last der Schuld, die Last der Scham. Und dass all diese dunklen Themen, die Schattenthemen, wo keiner hingucken will, wo eigentlich die Meisterarbeit zu tun ist, damit du genau dahin kommst, wo du eigentlich hin willst, dass da nicht so gerne hingeschaut wird und man das dann einfach nutzt dafür, um nicht wirklich in die Tiefe zu gehen. Und das für sich und wirklich auch eigenverantwortlich zu handeln.
Das ist für mich die Quintessenz tatsächlich von dem Problem, das ich habe mit diesen ganzen Bubbles. Mit egal ob das jetzt spirituell, esoterisch oder auch diese Poppsychologie-Bubble. Für mich ist das prinzipiell unterm Strich ist das alles das Gleiche. Nicht vom Wissenschaftsstand her oder so, das meine ich jetzt nicht.
Vom Umgang.
Sondern
von
Umgang
der Herangehensweise.
Damit.
Voll.
Weil auch teilweise poppsychologische Themen benutzt werden wie eine Religion mittlerweile.
Ja, genau.
Ob das jetzt Ernährung ist oder keine Ahnung was, es wird alles benutzt wie eine Religion und als Ausrede für ganz, ganz viele Dinge, für bitte sprich nicht mit mir so und so und das triggert mich und das darfst du mit mir jetzt nicht mehr machen, weil ich habe das und das. Also die ganze Welt muss sich jetzt nach mir richten, weil ich habe rausgefunden, ich bin im Human Design das und das. Deswegen kann ich jetzt diese und diese Dinge nicht machen. Und das erklärt auch, warum ich so und so bin. Und jetzt bin ich kurz irritiert. Unser Podcast-Aufnahmeprogramm hat hier gerade Feuerwerk hinter mir gemacht. What happened?
Keine Ahnung.
Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich glaube, dass
Psychologie, Umgang, ja.
Dass das mein Problem, dass die Menschen das nicht nehmen, um zu sagen, ah, okay, deswegen habe ich da und damit Probleme oder das ist der Grund, weil, und das sind jetzt meine Lösungen in Zukunft, damit umzugehen, mit mir besser als Mensch umzugehen, mein Verhältnis zu anderen Menschen, zur Welt, meine Wahrnehmung und so weiter und so fort, das kann ich jetzt tun, so kann ich jetzt an mir arbeiten, das sind vielleicht Workarounds, die ich aufgrund von XYZ mir angewöhnen kann, weil ich sie vielleicht nicht so gut kann wie andere, weil ich vielleicht tatsächlich neurodivergent bin und irgendwas in meinem Hirn anders ist als bei anderen Leuten. Und dann finde ich jetzt halt neue Möglichkeiten. Aber anstatt das zu tun, halt viele...
So bin ich halt.
So bin ich halt und die ganze Welt muss jetzt mit mir anders umgehen und darauf Rücksicht nehmen, weil ich bin jetzt halt so. Und das kann man machen mit allen möglichen Diagnosen, ob die Diagnose jetzt selbst gestellt wurde oder ob die Diagnose von einem Mensch auf Instagram gestellt wurde oder von einem richtigen Psychologen, Psychiater, wie dem auch sei. Oder ob das jetzt irgendwie ein Human Design Typ oder ein Sternzeichen ist. So, es ist völlig egal. Es wird alles benutzt, um sich selbst zu erklären, aber nicht in dem Sinne von Eigenverantwortung, sondern in dem Sinne von Befreiung von Schuld und Scham und Erklärung von unangenehmen Themen, die einen begleiten.
Ja, und ich weiß auch, dass viele Menschen sich dann auch eigentlich freuen zu verstehen, warum sie wie ticken und so weiter. Wie gesagt, no shame in that, ja, das ist absolut okay. Es geht darum, was machst du danach damit? Ja, stagnierst du und sagst, da bleibe ich jetzt für immer, weil Human Design sagt oder Sterne sagen, wie gesagt, alles gut, nur du hast trotzdem total viel in der Hand, auch Strategien zu finden, wie du da rauskommst in der Hinsicht, ja. Auch wenn natürlich gewisse Prägungen bleiben ein Leben lang und trotzdem kannst du Strategien entwickeln, dem Ganzen entgegenzuwirken, anders umzugehen damit und die aufzulösen. Ja, das ist kein Freifahrtschein für deal with it. So, Pech. Na? Und gerade in so einer, vielleicht in einer Partnerschaft ist es, muss man auch wissen, dass man, wenn man sieht, dass der andere oder die andere bereit sind, an sich zu arbeiten und das verstehen, dass man natürlich auch für sich und für die anderen ein gewisses Maß, bis zu einer gewissen Grenze, an Geduld aufbringen muss. Verstehst du? Weil auch wenn der andere checkt, wo es herkommt und bereit ist, es zu ändern, wie wir schon heute festgestellt haben, wird das ein Prozess sein. In der Hinsicht, ne? Wo du zum Beispiel deinen Partnerin hast, deine Grenzen zu achten oder das immer wieder zu kommunizieren. Umgekehrt auch. Du wirst Sachen haben, die dem anderen vielleicht nicht gefallen, wo natürlich du auch gerne einen Geduldsvorschuss hättest in der Hinsicht, bis du deinen Prozess gehst. Das, ne? Ich muss immer aufpassen, dass dann hier nicht gesagt hat, ja, weißt du was, Moni hat gesagt, du änderst dich nicht. Oder Easy haben im Podcast gesagt, deswegen tschüss. Nein. Wir doch, alle doch. Brauchen ja
genau,
manchmal.
Genau so hat Moni das gemeint. Genau, wir machen jetzt genau alle so kollektiv Schluss.
Ja, genau, los geht's.
Ja.
Nein, aber ich meine damit, dass man einfach so einen Geduldsvorsprung gibt in der Hinsicht und selber auch einen bekommt. Das wäre natürlich auch schön.
Ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, dass man sich gegenseitig auf seinem Weg unterstützt. Für mich ist das, was Freundschaften ausmacht und für mich ist auch das, was eine gute Beziehung ausmacht. Sich gegenseitig in seinen eigenen Prozessen zu unterstützen und gegenseitig dafür Raum zu geben und sich mit Geduld, Mitgefühl und einem mehr oder weniger sicheren Raum zu begegnen, solange tatsächlich auch daran gearbeitet wird. Für mich ist dann der Punkt erreicht, wo ich sagen würde, also so läuft das nicht. Wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der sagt, ja, ich bin halt so. Bei mir ist das
genau, hundertprozentig.
Ich weiß, ja. Wo es herkommt, aber so ist das jetzt halt. Nee, das machen wir so nicht. Wenn aber beide bereit sind, an sich zu arbeiten, jetzt unabhängig von Dingen, die für die Beziehung wichtig wären, sondern auch für die eigene persönliche Entwicklung, dann finde ich es schon super wichtig, dass man sich da gegenseitig. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich bin halt eifersüchtig, weil, und damit musst du jetzt leben, oder ich sage, hör zu, ich habe echt ein Thema mit Eifersucht, ich versuche da gerade dran zu arbeiten. Das und das sind die Schritte, die ich versuchen möchte zu gehen. Und so könntest du mich vielleicht dabei unterstützen.
Ja, absolut.
Ist was anderes,
absolut.
Als zu sagen, deal with it. Ist jetzt halt, ich bin halt so.
Ja. Geh nicht mal raus, damit ich mich nicht mehr so fühle.
Ja.
Ja. Naja, das war jetzt ein großer Rundumschlag in der Podcast-Folge.
Das
wir ein bisschen gehopst sind.
Ein buntes Potpourri an den verschiedensten Themen, die mehr oder weniger manchmal was miteinander zu tun hatten und manchmal auch nicht. Das passiert, wenn zwei Frauen, die einen Tag vor ihrer Periode sind, versuchen, eine Podcast-Folge aufzunehmen.
Genau,
happy bleeding, everybody.
Chaos. Ja, happy bleeding. Genau so sieht's aus.
Oh. Ich finde, dafür haben wir es ganz gut gemacht.
Ich finde auch, auch wenn ich merke, jetzt langsam komme ich an meine Grenze.
Ja, dann.
Und deswegen machen wir jetzt Schluss an der Stelle.
Feierabend,
was den Podcast angeht. Also ihr Hübschen, vielen Dank fürs Zuhören. Schickt gerne eure Meinung zu den unterschiedlichsten Themen, die ihr gehört habt. Ich bin immer neugierig und wir greifen ja auch manchmal eure Nachrichten auf und besprechen die ja hier, wie ihr gemerkt habt.
Bewerten.
Und passt auf euch. Ja?
Bewerten, teilen, Sternchen verteilen.
Achso, genau. Ja, guck mal. Ja, genau, bewerten, teilen, stellen. Genau das, was
alles,
Isi sagt, macht das
alles,
bitte.
Alles, was man machen kann, auf Spotify und Apple Podcasts und so, macht's einfach. Alles, was geht.
Bitte, weil das hilft uns natürlich sehr. Genau.
So, jetzt aber.
Okay, Isi. Tschüss.
Bye, bye.
Bye, bye.